Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Fernsehjournalistin Pina Atalay, Moderatorin bei RTL, RTL Direkt, RTL Aktuell und dort die Frau für ja die großen politischen Formate, wenn der Kanzler vorbeikommt zum Beispiel. Und schön, dass Sie heute hier bei uns sind im Studio. Pina Atalay, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Und ich kann ergänzen, wie alle guten Fernsehleute haben Sie natürlich mal auch die härteste Schule absolviert. Sie ahnen schon, worauf ich hinaus. Sie waren beim Radio auch, ne?
Ganz am Anfang. Und ich liebe es, im Studio zu sitzen. Ich merke das gerade wieder. Radio ist einfach wunderbar. Mhm. Also beim Fernsehen hat man ja diese 8.563 Ebenen und hier das Licht und die Kamera und ich weiß nicht was. Und hier hat das doch was sehr Intimes fast. Und ich neige auch dazu, hier im Sendeplan zu gucken und so. Also es macht auf jeden Fall Spaß.
Möchten Sie, wir können auch die Plätze tauschen, dann haben Sie auch die Regler. Dann
das kann ich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe ja, also ist ein paar Jährchen her, ich würde, glaube ich, alles schrotten. Aber bewundere, weil man muss ja reden, die Technik selbst bedienen. Man ist halt irgendwie so self-made.
Ja, das ist, also das muss ich auch mal dazu sagen, das können Sie ja meistens nicht sehen. Also dann und wann haben wir ja Formate, darauf auch nochmal hingewiesen, offenes Studio beispielsweise, Digital oder Humboldt-Forum, da war Pina Atalay auch schon zu Gast. Da sieht man dann ein bisschen mehr, auch direkt als Hörerin, als Hörer, was da so passiert. Aber es gibt da durchaus mal Situationen, da muss ein Gast ganz souverän damit umgehen, dass der Moderator irgendwo in die Technik tiefen schaut, weil er irgendwas vergessen hat. Aber bisher kann ich sie einigermaßen direkt anschauen. Apropos anschauen, ich habe sie heute schon gesehen, nämlich in der Zeitung mit einer großen Anzeige. Ich habe sie Ihnen gerade mal rübergelegt.
Ja, danke fürs Zeigen. Ich hatte es noch nicht gesehen tatsächlich.
Sagen Sie gerade, jetzt haben Sie es da.
Was, es knistert.
Es knistert und was steht drauf? Es ist eine Initiative, bei der Sie dabei sind.
Genau, das Jahr der Nachricht. Da haben sich mehrere zusammengetan, dpa, unter anderem ARD, eben auch RTL. Und ich kann es ja kurz vorlesen, mein Job, Fakten vermitteln, Desinformation benennen. Also es ist eine Kampagne sozusagen gegen Desinformation, gerade in diesem großen Wahljahr mit US-Wahl, Europawahl, hier den Ostwahlen in Deutschland. Und im Prinzip geht es darum, Vertrauen-Nachrichten, die Stimmen statt Stimmung machen. Also das breitet sich ja nun doch immer mehr aus. Und ich finde es dann auch wichtig, dass Leute wie ich, die eben im Studio stehen, die Nachrichten machen, auch sagen, wirklich, wir wollen Fakten vermitteln und wenn es Desinformation ist, versuchen wir es euch irgendwie auch zu zeigen, wohl wissend, dass sich das gerade im Netz unglaublich ausbreitet. Also es ist eine Kampagne gegen Desinformation.
Tja, wunderbar, sehr schön. Sagen Sie gerade nochmal die Webadresse, wo man das finden kann?
Ja, dernachricht.de.
Ja, dernachricht.de. Schauen Sie mal rauf. Aber nicht direkt, weil erstmal müssen Sie uns natürlich zuhören, denn wir machen das, was wir immer machen, auf größtmöglicher Faktengrundlage auf die Themen des Tages zu schauen, darüber zu diskutieren. Wir berichten und diskutieren gleich, wie schlecht es um die Demokratie weltweit steht. Dazu gibt es eine neue Erhebung. Ja, und wir wollen natürlich ergründen, warum ist das eigentlich so? Die Zahl der Demokratien ist auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Das ist eine Meldung, das ist fast schon, würde ich sagen, die Meldung des Tages, beruht auf einer Erhebung der Bertelsmann Stiftung. Da hat man genau gezählt, 63 Demokratien stehen derzeit einer Mehrheit von 74 Autokratien gegenüber. Das ist Thema bei uns mit meinem heutigen Gast, der Journalistin und Moderatorin Pina Atalay. Das ist ja ein Befund, der wahrscheinlich viele der Nachrichten, die Sie auch so täglich auf dem Tisch haben, bestätigt. Ne? Aber man ist ja irgendwie immer wieder verlockt zu fragen, warum ist das eigentlich so? Also ich meine, wenn man sich überlegt, dieses wunderbare Erfolgsmodell Demokratie, der absolute Kassenschlager nach 1989 und jetzt irgendwie zunehmend Ladenhüter.
Ja, es ist tatsächlich nicht überraschend, finde ich, wenn man sich so die letzten Jahre mal anguckt, wie sich verschiedene Länder entwickelt haben und man muss auch sagen, Deutschland entwickelt hat. Ich habe gerade erst im Bundespräsidialamt eine Veranstaltung gehabt, wo es um 75 Jahre Grundgesetz und eben die Stärke der Demokratie ging, ja. Und da haben wir auch darüber diskutiert, wie stark ist eigentlich überhaupt die deutsche Demokratie. Und wenn man sich dann umschaut auf der Welt, um beispielsweise die Türkei mal zu nehmen, die immer sagen wird, wir sind ein demokratisches Land, ja. Wir haben hier ganz freie Wahlen, wir wenden das, was eine Demokratie anzuwenden hat, an. Und dem ist natürlich nicht so. Die Türkei gilt ja auch hier in dieser Bertelsmann-Studie als ein Land, das quasi immer weiter runterrutscht. Und tatsächlich finde ich das, wie gesagt, nicht überraschend, dennoch erschreckend, weil man daran erkennt, dass dieses System, dieses gute System vielleicht ja auch bei der Bevölkerung nicht immer so gut ankommt. Oder es auch eine Sicht gibt von der westlichen Seite, also die westliche Sicht auf Demokratie, was wir uns darunter vorstellen. Und manche das eben nicht als die Garantie für ein gutes oder besseres Leben empfinden.
Ja, also es muss ja letztendlich so sein. Obwohl man könnte natürlich auch sagen, es sind möglicherweise einfach auch Entwicklungen von oben. Also politische Eliten, Menschen, die vielleicht gar nicht autokratisch gestartet sind. Ich meine, Recep Tayyip Erdogan, weiß nicht, wie sie den einordnen würde, aber
ist
der
eigentlich
wurde
nicht so gestartet.
Genau, er wurde ja sehr, sehr gelobt, auch gerade anfangs für seine politischen, auch seine demokratischen Reformen. Viktor Orban ist ein anderer, also wo man sieht, das kommt von oben, ja, und letztlich vielleicht gegenüber einer Bevölkerung, die das erstmal stillschweigend mitmacht oder vielleicht sogar dagegen ist, aber keine Macht mehr hat. Oder aber es sind halt wirklich die großen Unzufriedenheit, weil dieses vermeintlich beste Regierungssystem der Welt vielleicht für zu wenige Leute dann die Benefits bringt.
Oder beides vielleicht doch zusammenkommt. Also auf der einen Seite natürlich bedeutet ja auch der Abbau von Demokratie keine freie Presse. Also wenn wir bei der Türkei, bei Ungarn bleiben oder auch zu Polen, da kommen wir vielleicht noch drauf, wo quasi alles wieder rewind-mäßig aufgebaut wird. Wenn du natürlich keine freie Presse mehr hast, wenn du nicht mehr informiert wirst, wenn du die Meinungsfreiheit permanent eingeschränkt siehst, wenn du Angst haben musst, deine Meinung zu sagen und dafür im Knast landen kannst, dann fährt das natürlich auf eine Art auch zurück. Und wenn wir uns dann umsehen, braucht man jetzt nur in die USA blicken, was einem da grollen konnte, wenn ein Donald Trump wieder an die Macht kommt, dass eben dieses Autoritäre auf der einen Seite von vielen gewollt wird, weil man denkt, dadurch komme ich vielleicht besser durch Krisen, was auch immer. Aber auf der anderen Seite natürlich auch befeuert wird. Ja?
Also es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, dass Olaf Scholz, der Bundeskanzler, trotz allem doch was Positives sieht. Es gab gestern Abend eine Veranstaltung, in der diese Ergebnisse schon mal vorab präsentiert und auch diskutiert wurden, unter anderem mit ihm, mit dem Bundeskanzler. Und er hat dabei unter anderem Folgendes gesagt.
Es sind wir. Die Demokratie lebt von uns als Bürgerinnen und Bürgern, auch von denen, die Verantwortung haben. Und wir müssen sie auch selber beschützen. Und dafür, glaube ich, gibt es jetzt genügend Anhaltspunkte, dass uns das gelingen kann. Insofern blicke ich trotz all der Herausforderungen, vor denen wir stehen und den Schwierigkeiten, die wir sicher gleich erörtern werden, doch ganz zuversichtlich nach vorn.
Olaf Scholz, ja.
Ja, wäre auch schön, also ist schon gut, dass er das so sagt. Ja, ich fände es jetzt schwierig, wenn ein Bundeskanzler sich dahin stellt und sagt, ist alles verloren. Natürlich ist das Volk sozusagen, das macht ja die Demokratie aus, unglaublich wichtig. Die Zivilgesellschaft, das sehen wir auch in verschiedenen Ländern, wie wiederum Polen, die wirklich dafür gesorgt hat, ja, mit Protest und mit Kraft, mit eigener Leistung die Demokratie zurückzuholen. Und dennoch sind natürlich auch Regierungen irgendwie in der Verantwortung. Also man kann es jetzt, muss es schon im Gesamten sehen.
Ja, dieses Stichwort Zivilgesellschaft ist auch häufiger gefallen, dass es eben letztendlich einer der Garanten dafür ist, dass Demokratien nicht ins Autokratische abrutschen. Das sind ja auch häufig so Prozesse, die kommen ja meistens nicht mit einem großen Schritt, sondern sind langsame Prozesse. Wobei das ja natürlich auch immer die Frage ist, also was ist eigentlich Zivilgesellschaft? Wer ist Zivilgesellschaft? Mhm. Wir haben gerade auch in Deutschland eine Diskussion um das Demokratiefördergesetz, das genau das Ziel hat, dass man sagt, hey, wir wollen Initiativen unterstützen, wo aber Kritiker eher so aus der liberal-konservativen Ecke sagen, naja, so wie ihr das macht, unterstützt ihr im Prinzip konkrete politische Ziele, ja, auch Ziele, die vielleicht jetzt nicht erstmal per se irgendwie groß diskutiert werden, Gewalt gegen Frauen und dergleichen, aber auch andere, ne, wo es, sagen wir mal, aus einer vielleicht CDU-Perspektive ein bisschen zu sehr Antifa-Förderung ist, wo natürlich dann immer die Gefahr drin liegt, also wenn man damit erstmal anfängt, und sich Regierungsmehrheiten ändern, nehmen wir mal Thüringen beispielsweise, dann kann da auch ein entsprechender Minister in Thüringen vielleicht sagen, na, wir fördern jetzt mal ganz andere Sachen.
Die Familie zum
Beispiel. Genau, oder sonstiges. Die klassische.
Die
natürlich.
Frau, die zu Hause sitzt. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass es eben, und das meinte vielleicht auch Olaf Scholz, auch aus einem selbst herauskommen muss auf eine Art. Also da zählt ja schon ein Ehrenamt auch dazu. Das muss nicht immer diese klassische Förderung sozusagen sein von irgendwie Vereinen oder Stiftungen, sondern tatsächlich auch zu sagen, ich für mich spüre eine Verantwortung. Um diese Verantwortung spüren zu können, muss das aber, glaube ich, schon in den Schulen anfangen, dass ein Jugendlicher, ein Mädchen, ein Junge das Gefühl hat, ich werde erstmal ernst genommen in diesem Staat. Ja, ich bin Teil dessen, zum Beispiel Wahl ab 16 wäre ein Thema. Ich kann hier mitmachen und meine Belange werden ernst genommen. Das auch lernen zu müssen, was heißt denn Demokratie? Also sich nicht vielleicht auch immer darauf zu verlassen, dass ich das in ein Gefäß packen kann, sondern dass ich das selbst bin. Da finde ich, hat Deutschland schon vieles, was da gut läuft. Und auch die Kultur zum Beispiel spielt eine Riesenrolle. Nochmal Türkei, ich war nämlich letzte Woche in Istanbul, deswegen bin ich da so ein bisschen geprägt von, da ist gerade Kommunalwahlkampf, da wird Ende März gewählt. die ganze Stadt plakatiert, natürlich vor allem mit Erdogan. Und man denkt, hallo, es ist eigentlich eine Kommunalwahl. Ich wollte sagen, ja.
Tritt er an? Will er wieder Bürgermeister von Istanbul werden?
Unterstützt natürlich seinen Kandidaten, Istanbul, ne, die hart umkämpfte Stadt. Mhm. Und da wurde zum Beispiel Musik komplett zurückgefahren. Also ich kenne Istanbul als Stadt, wo es so eine Straße gab mit tausenden Bars und jeder war draußen und trinkt und so. Und das ist halt nicht mehr so richtig. Also Musik will man nicht so richtig und alles wird eingeschränkt. Und welche Filme sieht man eigentlich? Da fängt es ja schon an. Mhm. Und da ist Deutschland, finde ich, stark.
Und wie ist das in der Türkei? Also wir schauen ja da immer wieder mit großem Interesse hin. Und ich finde es auch, gerade mit Blick auf die letzte Präsidentschaftswahl, bei der Erdogan ja nochmal knapp gewonnen hat, aber eben auch nur knapp. Ja, interessant. Offenbar scheint dann nach wie vor, trotz aller autokratischen Tendenzen, eine stabile Zivilgesellschaft da zu sein. Mhm. Denn gerade bei dem Bürgermeisterposten Istanbul sieht man ja, das ist ja etwas, was politisch durchaus offen war und wo noch Opposition auch möglich war bis dato. Ja. Ist das diesmal eine Wahl, bei der man damit rechnen kann, dass sie eine gewisse Chancengleichheit liefert?
Also ich würde schon sagen, dass die Zivilgesellschaft stark ist in der Türkei und dass tatsächlich auch, wenn man jetzt den Istanbuler Bürgermeister sich anschaut, er da schon sehr stabil ist, würde ich sagen, aber eben auch mit harten Bandagen kämpfen muss, weil die andere Seite mit so harten Bandagen kämpft. Also ich habe türkisches Fernsehen gesehen, gucke dann immer so Nachrichtenkanäle und sah permanent den Kandidaten der AKP und natürlich nicht der,
also der Partei von Erdogan.
Genau, von Erdogan, ja. Und natürlich nicht die des Istanbuler Bürgermeisters oder weniger. Also von daher, die müssen da schon ziemlich stark für werben, aber ich merke schon, dass in der Türkei, weil das ja nun auch ein Land mit einer starken Geschichte ist, sage ich mal, und auch die Leute damals Gezi-Proteste wirklich wissen, wie man protestiert und da doch versuchen, stark zu bleiben.
Pina Atalay sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur beim Blick auf die Themen des Tages. Ja, Demokratie im Großen, aber eben auch ganz konkret in Istanbul wird sich das zeigen. Es wird weiter diskutiert über die deutsche Grundhaltung im Ukraine-Krieg und zwar auch vor allem innerhalb der Bundesregierung. Rolf Mützenich mit seiner Aufforderung, alle Möglichkeiten zu erwägen, also nicht nur darüber nachzudenken, wie man diesen Krieg gewinnen, sondern wie man auch diesen Krieg beenden könnte. Er hat dabei das Wort vom Einfrieren benutzt im Deutschen Bundestag letzte Woche. Als er das sagte, war ganz eindrücklich, das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass der Fraktionschef einer Regierungsfraktion spricht und die Außenministerin dieser Regierung, Pina Atalay, dass sie dann einfach so den sichtbar, deutlich, auch für alle Kameras einfangbar den Kopf schüttelt, Annalena Baerbock letzte Woche. Und sie hat dieses Kopfschütteln in gewisser Weise nochmal vertont im Interview gestern mit den ARD-Tagesthemen, hat er unter anderem das gesagt.
Wir haben 7 Jahre versucht zu verhandeln mit Russland im Rahmen des Minsk-Formats. Doch wir mussten dann feststellen, vor 2 Jahren, dass anstatt einen Frieden wirklich auf den Weg zu bringen, eine Waffenruhe auf den Weg zu bringen, Putin diesen brutalen Angriffskrieg vorbereitet hat.
Frau Baerbock, Herr Gefußte, versucht reinzugehen. Sie kennen das Geschäft, ne?
Ja, das ist für euch hier im Hörfunk immer nicht so schön, ne? Wenn der Moderator dann auch reinquatscht, obwohl wir das ja alle machen. Ja, von daher.
Saubere O-Töne, ne? Aber nein, genau. Aber damit zeigt sich ja auch, es ist ein Gespräch. Und das ist übrigens, ne? Also Medientransparenz, keine Fake News, ja auch wichtig, dass man sowas deutlich macht. Es sind immer Auszüge. Also ich kann Ihnen nur, meine Damen und Herren, auch empfehlen, es ist ja heutzutage alles digital verfügbar. Wenn Sie das Gefühl haben, ich möchte mal wirklich die gesamte Annalena Baerbock-Argumentation hören, finden Sie natürlich auf tagesschau.de beispielsweise.
Werbe ich jetzt auch gerne für, auch wenn ich jetzt die Seiten gewechselt habe, tagesschau.de. Tatsächlich finde ich da nämlich auch wichtig, weil uns ja immer noch so ein kurzer Schlenker, wenn ich darf, vorgeworfen wird, dass man sowas ganz klar abspricht. Ne? Mhm. Also als wenn man jetzt quasi der Baerbock die Fragen geschickt hätte, um Gottes Willen, nein, es ist ein Gespräch. Man sagt natürlich das Thema, wir reden über Ukraine-Krieg und dann darf man fragen, was man will und quatscht natürlich auch rein.
Genau, das passiert auch im Deutschlandfunk in Interviews. Heute Morgen war Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, im Interview, der ja nun mal dieselbe Partei hat, dasselbe Parteibuch wie Rolf Mützenich, beide in der SPD, der aber auch gerade angesichts dieses Begriffes vom Einfrieren des Ukraine-Krieges auf vorsichtige Distanz gegangen ist.
Der Wunsch nach Frieden und dass man immer auch dann, wenn man ungebrochen die Ukraine unterstützt, immer auch im Kopf haben muss, wie kann es denn Frieden geben? Ich glaube, das kann man niemandem vorwerfen und das tue ich auch ausdrücklich nicht. Ich hätte mir nur, wie gesagt, den Begriff Einfrieren des Konflikts nicht zu eigen gemacht.
Das sagt der Verteidigungsminister. Auch hier übrigens nochmal der Hinweis, deutschlandfunk.de, da finden Sie alle Interviews oder auch in der DLF-Audiothek. So, jetzt genug Werbeblock, Pina Atalay, zur Sache. Was haben wir da eigentlich? Ist das jetzt aus Ihrer Sicht eine gesunde Debatte, die auch stattfinden muss? Oder zeigt das zu sehr, wie unklar eigentlich auch der Kurs der Regierung ist?
Auch da muss ich wieder sagen, beides. Es ist also auf der einen Seite finde ich es jetzt schon wichtig, das sagt ja Pistorius auch in seinem Interview, wenn man es ganz hört, was ich getan habe, natürlich, dass man das formulieren können muss. Ja, also es muss die Möglichkeit geben, dass man auch in einer Koalition, Sie haben es ja eben gesagt, Annalena Baerbock schüttelt den Kopf, der andere sagt es trotzdem, diese Möglichkeit haben muss. Er muss natürlich jetzt aushalten, dass da viel über ihn drüber geschüttet wird. Er hat ja heute dann nochmal gesagt, der Mützenich, dass er hinter diesen Worten steht. Und jetzt ist die Frage, was meint er genau mit einfrieren? Er sagte ja, er will lokale Waffen ruhen und so weiter, was bestimmt viele wollen, aber das Wort einfrieren ist ja tatsächlich schwierig. Und es ist jetzt auch, glaube ich, für einen Pistorius nicht schön, auch für einen Scholz nicht, das wieder reinzuholen. Ne? Sich dann dahin zu stellen und zu sagen, hat er ja gar nicht so gemeint. Wir müssen natürlich reden, aber wir unterstützen die Ukraine, wir unterstützen die Ukraine. Schön wird das jetzt hinter den Kulissen nicht sein.
Ja, das ist wahr. Aber wobei ich ja auch finde, also dieses beides oder dieses sowohl als auch, was Sie da an den Tag legen, letztendlich spiegelt diese Debatte, die wir da erleben, ja wahrscheinlich das, was durch ganz viele von uns geht. Ne? Also diese Ambivalenz einerseits zu sehen, es kann jemand mit dieser Politikmethode, dieser jemand Wladimir Putin eigentlich nicht durchkommen. Das ist nicht, wir dürfen das als politisches Mittel in Europa nicht zulassen. Und gleichzeitig sieht man aber die faktischen Verhältnisse auf dem Schlachtfeld, sieht letztendlich die Logiken, vor der Kriegsgegner, grundsätzliche Pazifisten immer auch waren schon, dass sie sagen, es ist immer ein Hochschaukeln. Wenn man es militärisch entscheiden will, bedeutet das immer, beide Seiten rüsten sich weiter hoch mit dem Ergebnis, dass auf beiden Seiten einfach immer mehr Menschen sterben. Also diese beiden Pole politisch zusammenzubringen, es darf natürlich dann letztendlich nicht darin münden, dass man das Gefühl hat, dieses sowohl als auch führt zu einer unentschlossenen Politik.
Genau, und da sind wir wieder beim Thema Demokratie. Also was halten wir aus, was lassen wir zu, dass eben nicht wie in Russland jemand sagt, so, wir machen das jetzt hier so und kein Widerspruch, sondern auch innerhalb von Koalitionen und eben auch Parteien es natürlich verschiedene Flügel, verschiedene Ansichten gibt. Absolut, ich fände es schräg, würde es das nicht geben. Also würden jetzt alle in der Vorstellung SPD morgens antanzen, 10 Uhr morgens, Kanzler sagt Moin, das ist die Liste 1 bis 10, machen wir so, jo, machen wir so, Chef, und gehen wieder, das wäre schräg.
Also, ich meine, neulich hat er es auch vor Schülern so erklärt, ne? Also
ja.
Er ist der Kanzler, deswegen entscheidet er, aber gut, das naja. War vielleicht ein bisschen
das war vielleicht die Wunschvorstellung. Ja. Aber tatsächlich muss es, glaube ich, die Auseinandersetzung geben. Trotzdem muss man sicherlich aufpassen, dass man die Menschen dadurch nicht verunsichert. Also es passiert ja doch durchaus durch auch Äußerungen von Olaf Scholz, dass viele Menschen verunsichert sind. Die wissen gar nicht mehr so recht, was denn jetzt eigentlich? Und wenn man so das Gefühl hat, auch innerhalb der Parteien wird mehr gestritten, mehr diskutiert, als dass dann irgendwie so eine gemeinsame Linie rauskommt, verunsichert das nochmal mehr. Also da den Mittelweg zu finden, ist tatsächlich nicht besonders einfach.
Man kann ja im Zweifel auch einen anderen wählen. Und jetzt bin ich mal wieder bei so einer Lieblingsjournalistenfrage. Aber weil jetzt hier ja gerade so auch zwei Journalisten, Journalistinnen am Tisch sitzen, wir haben ja gerade Boris Pistorius gehört und er kriegte diese Frage natürlich heute letztendlich auch gestellt, wieder im Deutschlandfunk-Interview. Also ein bisschen verklausuliert, aber letztendlich war die Frage, ob er nicht der bessere Kanzler wäre.
Genau, also der beliebteste Politiker, und klar, fand ich auch nett die Frage, weil es so ein bisschen, ach Mensch, sag doch mal vielleicht. Ja. Er reagiert da ja sehr schlau drauf. Und trotzdem muss er, glaube ich, auch so ein bisschen gucken. Ich meine, wir kennen auch andere Umfragewerte, die hoch und wieder runtergehen. Das kann dann ja auch mal passieren, dass es wieder runtergeht. Also von daher ist er gut beraten, da jetzt erstmal nicht drauf zu reagieren. Und ich frage mich, wie viel würde es helfen tatsächlich? Also das ist ja jetzt nicht nur die SPD oder der Kanzler als Problem in dieser Koalition. Da sind nun mal drei Parteien, die sich von Beginn an irgendwie nicht so richtig gefunden haben, würde ich sagen.
Am 9. Juni ist die Europawahl in Deutschland. Im September haben wir dann drei Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Wir haben gerade über die Ukraine gesprochen, Pina Atalay. Und jetzt könnte man denken, das ist ja alles weit weg, also gerade vor allem von Landtagswahlen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so weit weg, ne? Wenn man sich anschaut, wie da so die Positionierungen stattfinden. Es gibt eine Vermutung, dass die SPD das gerade vielleicht sogar etwas lauter spielt, dieses Friedensthema, weil die sich an einen alten Wahlkampfschlager erinnern, vom jetzt nicht mehr so unbedingt sehr geschätzten, aber der doch noch anwesenden Gerhard Schröder, der nämlich mit dem Nein zum Irakkrieg damals ja wirklich Stimmungslagen abgebildet hat und damit ja eigentlich im Prinzip eine verloren geglaubte Wahl 2002 nochmal gedreht hat.
Und damit landet die SPD, wenn es denn so wäre, allerdings auch in der Zwickmühle, dass Schröder natürlich einmal dieses Irak, wir sind dagegen, wir sind für Frieden, auf der anderen Seite aber so auch als die Putin-Versteherpartei wahrgenommen wird. Also da bewegt man sich, würde man das jetzt so orchestrieren wollen, dann doch auf schwierigem Terrain. Und wenn man so an jetzt Positionierung denkt, ist das schon Wahlkampf und so weiter, habe ich das Gefühl, die sind eigentlich nie so richtig da rausgekommen. Also man empfindet die Koalition ja eigentlich von vielleicht, okay, die ersten Wochen nicht so, weil alles neu war, aber es ging dann doch ziemlich schnell in eine Richtung, als wenn jede Partei nur quasi an sich selbst und das eigene Programm denken würde, was ja so ein bisschen das Problem ist in dieser ganzen Gemengelage. Und natürlich wird da schon einiges mitspielen. Ja, wie stelle ich mich auf jetzt auch? Was wird im Osten vielleicht, in Ostdeutschland auch teils erwartet? Was kommt da vielleicht besser an? Ich hatte Friedrich Merz bei RTL direkt letzte Woche, meine ich, und habe ihn das natürlich auch gefragt. Ja. Steckt da nicht jetzt ehrlich gesagt auch eher so ein bisschen Wahlkampf hinter, wenn man so auf den Kanzler haut? Nein, natürlich nicht. Und alles Überzeugung. Also ich glaube schon, dass alle so ein Ticken natürlich damit machen.
Wobei, also gerade diese Unionsstrategie, da jetzt auch den Kanzler so stark in der Taurusfrage bei diesem Marschflugkörper zu stellen, natürlich gerade mit Blick auf die ostdeutschen Landtagswahlen, aber auch insgesamt mit Blick auf die Stimmung in der gesamten deutschen Bevölkerung äußerst riskant ist.
Ja, ne? Also, Taurus will niemand,
genau,
also die Mehrheit will es nicht.
Einschätzung unseres Leiters des Hauptstadtstudios, Stefan Dietjen, der gesagt hat, na, er empfindet das fast schon als eine Falle, die SPD der Union gestellt hat, indem sie das so groß macht. Gut, das ist jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel der vermuteten Intrige, aber ich finde es interessant. Ich war, ich umkreise mal, es war ein Hintergrundgespräch, aber es war mit einem Unionspolitiker, der nämlich in einem dieser Landtagswahlkämpfe an vorderster Front steht letzte Woche und der richtig eierte bei der Taurusfrage. Mhm. Also wo klar war, das will der seinen Wählerinnen und Wählern da eigentlich nicht zu dick aufs Brot schmieren, dass man dafür ist, was natürlich zu einem anderen Mitbewerber führt. Am Ende könnten sich die da alle gut streiten und eine Dritte profitiert, nämlich Sarah Wagenknecht.
Absolut, absolut. Also die macht das ja im Moment auch ganz schlau, muss man sagen. Die ja, obwohl man, finde ich, immer noch nicht so hundertprozentig weiß, was will sie eigentlich da mit ihrem Bündnis, trotzdem davon profitieren kann. Und ich sehe da auch die Gefahr, dass man sozusagen in der Hoffnung, die SPD vielleicht ein bisschen anzuzählen, selbst ein bisschen angezählt wird. Auf der anderen Seite will, glaube ich, auch ein Friedrich Merz so wirken, ich stehe dazu. Ich will die Ukraine unterstützen, ich war da, wir müssen das machen und also und das nehme ich ihm schon auch ab.
Genau, ja? Und das wäre ja auch legitim, also das es ist beides legitim, also wenn sich ein Rolf Mützenich für die SPD hinstellt und der Kanzler in ja weniger scharfer Form, was die Sprache angeht, aber ja in der innerlichen Ausrichtung nicht ganz weit davon entfernt, wenn es starke innerliche Motive sind und wenn das Hauptziel ist, zu gucken, wie befrieden wir eine Kriegssituation in Europa, die uns alle betrifft, dann sei es drum, dann kann man zu beiden Ergebnissen kommen. Wenn es irgendwann eigentlich das Gefühl stärker wird, das ist eigentlich ein deutscher innenpolitischer Wahlkampf und am Ende baden das die Ukrainerinnen und Ukrainer aus, dann wird es, ich meine, es wäre nicht neu in der Geschichte, dass sowas passiert, aber es wäre trotzdem nicht schön.
Und auch da blicken tatsächlich viele aus dem Ausland ja doch auch ein bisschen grüblerisch drauf und jetzt streiten die sich da öffentlich permanent. Mein Gott, der Kanzler hat doch schon gesagt, er will nicht, ja? Also auch das wieder Demokratie, wichtig, richtig und so, aber wie weit treibt man das eigentlich?
Genau, wie weit treibt man das? Das war auch ein interessanter Aspekt, den hört man von Boris Pistorius, aber auch von anderen, dass es eigentlich so bestimmte politische Fragen gibt, wo es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir uns gegenseitig so stark zum Bekenntnis auffordern. Also nehmen wir wieder Taurus als Beispiel. Dadurch, dass es so ein großes Thema wurde, mussten sich jetzt im Prinzip alle positionieren. Dass es möglicherweise in 3, 4, 5 Monaten nochmal eine neue Situation in der Ukraine gibt, wo man anders bewertet. Und wir hatten ja das Beispiel schon mit den Panzerlieferungen, wo es eine erste Bewertung gab und eine spätere. Also dass Demokratie auch manchmal diesen Raum braucht, gerade in so schwierigen Fragen, dass wir eben nicht uns gleich gegenseitig zu Festlegungen drängen.
Und auch die Möglichkeit haben, die Meinung zu ändern durchaus. Also da endet ja auch eine Debatte. Wir tauschen Informationen und Argumente aus und am Ende lasse ich mich vielleicht sogar überzeugen und sage, irgendwie hast du doch recht. Also ich habe schon den Eindruck, dass das auch getan wird, dass diskutiert wird. Dann wird ja auch mal was durchgestochen, also schon mal im Geheimnisverrat. Aber man weiß ja, dass darüber geredet und diskutiert wird. Und trotzdem, das spielen natürlich wir Medien auch eine Rolle, das darf man nicht verhehlen, weil wir auch diese Fragen immer wieder stellen und Positionierung auf eine Art wollen. Dass natürlich alle immer den Eindruck haben, ich muss es sofort auf Twitter, X, was auch immer posten, was ich jetzt davon halte. Aber ja, man sollte sich doch die Möglichkeit offen halten, auch mal nochmal umswitchen zu können.
Wir kommen jetzt zu den Breaking News. Karl Lauterbach ist jetzt auf TikTok seit gestern Abend und das klingt so.
Revolution bei TikTok. Heute geht es los. Mein erster TikTok-Beitrag. Neben mir ein Experte, Sascha Lobo, der kennt sich aus. Ich bin Laie. Hallo, und
liebe Grüße an die Boomer. Wir machen jetzt Sendung.
Nee, komm, wir machen hier weiter. Also.
Karl Lauterbach, gestern kurz vor Hart, aber fair vor der ARD-Debattensendung mit Louis Klamroth. TikTok und Co., wer nimmt es mit der AfD auf, war die Frage, die da diskutiert würde. Die können wir auch gleich mal diskutieren. Aber natürlich, Pinatalei, ich hätte nachgucken können, aber ich frage einfach direkt, sind Sie auf TikTok?
Nee, ich bin nicht auf TikTok. Ich bin auf Insta und auf X und TikTok gar nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie, dass es dann nochmal für Jüngere oder für Lauterbachs mit am besten noch Jogginganzug oder so, sondern einfach zeitlich, ich komme da irgendwie nicht richtig klar, ehrlich gesagt. Das wird mir zu viel, bin zu alt.
Also ich meine, gut, Karl Lauterbach, wir können jetzt nochmal die Geburtsjahrgänge dagegen halten. Ich glaube, der schlägt sie um Längen. Aber ja, aber ich meine, natürlich steckt die Frage drin. Also jeder kann und soll und muss das erstmal selber entscheiden. Und natürlich gerade, wenn man jetzt wie sie als Journalistin unterwegs ist, wobei sie natürlich auch schon eine öffentliche Person sind. Und das ist ja genau diese Frage, die auch dahinter stand, auch gestern bei der Diskussion bei Louis Klamroth. Letztendlich, ja, überlassen wir da Diskursräume den anderen. Und wir sehen ja die Zahlen, die AfD ist so erfolgreich oder noch erfolgreicher als alle anderen Parteien zusammen addiert, wenn man sich so die Social Media Bestätigungskanäle, Likes und dergleichen anschaut.
Also vielleicht so als Dach, man darf es natürlich nicht überlassen. Und mit überlassen meine ich jetzt, will ich gar nicht speziell die AfD ansprechen, sondern da sind wir wieder so ein bisschen kreisschließend, Desinformation und so weiter. Also ich sehe jetzt erstmal meine Rolle als Nachrichtenfrau darin zu sagen, natürlich poste ich Sachen, die ich irgendwie beruflich mache. Ne? Also ich bin jetzt für glaube ich, manche langweilig, weil ich jetzt nicht zeige, oh, ich bin in Rom und trinke Cappuccino, oh, ich bin hier und ich bin im Urlaub, mache ich nicht. Also ist alles beruflich und immer mit dem Ziel, auch eine Information weiterzutragen. Deswegen, das finde ich super wichtig, dass Sender da sind, dass wir da sind und so weiter. TikTok tatsächlich müsste ich eigentlich machen, bin ich einfach zu lahm zu. Und bei der Politik ist es im Prinzip das Gleiche. Also man muss da einfach mithalten und das ist eigentlich schon ein bisschen spät, ehrlich gesagt. TikTok ist ja nicht neu. Und die AfD überholt die tatsächlich bei weitem. Ich glaube, die CDU weiß noch nicht mal so genau, wie viel Budget haben wir eigentlich hier für diese ganzen neuen Medien. Und auch SPD und Grüne nehmen sich da nicht viel. Deswegen ist es sicherlich sinnig. Und bei Lauterbach muss man ja sagen, auch wenn das ein bisschen cringe wirkt vielleicht, passt das irgendwie doch zu ihm. Also ich sehe ihn da so Tischtennis spielend mit seinem Adidas Trainingsanzug. Und
er war ja auch derjenige, also ich weiß nicht, ob man es so direkt sagen kann, aber der dank damals noch Twitter, heute X, eigentlich Gesundheitsminister wurde. Also seine starke Rolle in der Pandemie hat dann eben da auch zu Unterstützerbekenntnissen und Gruppen geführt. Ja, bis hin zu der, was sagte Olaf Scholz damals, ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn. klang auch ein bisschen so, schaut mal, ob ihr damit glücklich werdet. Mhm. Aber viele Parteien, Sie haben das ja gerade angesprochen, die da ein bisschen spät dran sind und auch Ministerien, Politiker insgesamt, auch wenn sie es privat für sich entscheiden, haben das ja auch gemacht, nicht nur, weil sie es verschlafen haben, weil sie es nicht gesehen haben, sondern weil sie einfach auch grundsätzliche Bedenken haben bei dieser, speziell bei dieser Plattform, chinesische Eigentümerstruktur dahinter, die Frage, wie viel Daten werden da möglicherweise abgesaugt, wie stark könnte das genutzt werden, auch als ein Instrument, um Wahlkämpfe zu beeinflussen.
Aber da sind wir eh schon lost. Also dann darf man auch auf X nicht sein und Instagram. Das ist ja am Ende doch ähnlich, würde ich sagen. Natürlich ist TikTok durch die, durch China nochmal sehr speziell. Und dennoch sind da einfach vor allem die jungen Leute unterwegs. Also Facebook zum Beispiel reden wir gar nicht mehr drüber. Ist irgendwie eher so Ü80 mittlerweile gefühlt.
Das kommt bestimmt wieder.
Das kommt wieder, das wird Retro. Und Insta und X, nutzen auch viele. Insta ist ja nochmal ein bisschen freundlicher, TikTok nochmal schneller und anders. Und dennoch, Also die Gefahr besteht und dennoch, glaube ich, muss man da irgendwie präsent sein. Also.
Was ganz entscheidend ist, glaube ich, ist, dass auch, also dass da diejenigen präsent sind, die sich dem verpflichtet fühlen, worüber wir anfangs gesprochen haben, eben keine Fake News, Fakten als Grundlage. Setzt aber natürlich auch voraus, dass ein Userkreis das einzuordnen weiß. Also wie sehr kann ich einer Quelle wie der Tagesschau vertrauen oder auch RTL aktuell im Vergleich zu irgendwas, also wo man gar nicht weiß, wer das eigentlich ist, Herr Doktor oder wie die lustigerweise alle da heißen, die da rumlaufen.
Und das ist wirklich zunehmend ein Problem. Also im Prinzip kann ja jeder posten, was er will und wenn man dann nicht so richtig weiß, wie verfolge ich die Quelle eigentlich und wie schaue ich, ist das echt oder nicht, und es wird ja auch aus dem Zusammenhang gerissen. Also das erleben wir auch, dann wird aus einem Interview irgendwas zusammengeschnitten, was weder ich noch die Person jemals gesagt hat oder wird irgendwem in den Mund gelegt. Und da ist es unglaublich wichtig, dass wir immer wieder spreaden, hey, bitte Quellen prüfen, checkt's nochmal, ist das wirklich von der Seite? Eben haben wir es ja auch erwähnt, wenn man kurzen Ton hört, mal einmal das ganze Interview hören, sich die Zeit nehmen. Und ja, es ist so ein bisschen, auf der einen Seite finde ich, ist es ein Leid, dass wir es haben, weil auch gerade bei Jugendlichen das so viel auch kaputt machen kann, ja, weil die damit im Prinzip die ganze Zeit zugeballert werden. Auf der anderen Seite aber es eben doch als Informationsquelle natürlich sehr, sehr wichtig ist und auch für abgelegene Länder, ja, die auf einmal Zugang zu ganz viel Infos haben. Also ich würde es nicht verteufeln. Aber wir müssen es immer wieder hinterfragen.
Ich merke das übrigens bei meinen Töchtern immer. Ich kriege ganz häufig so Fragen, so Papa, stimmt es, dass man in Großbritannien seine Schwester heiraten darf oder solche Sachen? Und dann ist immer meine automatische Gegenfrage schon, hast du das von TikTok? Und es ist zu 95% ein Treffer. Ja. Ich habe ein Gegenmodell angeboten, einen gemeinsamen TikTok-Kanal mit meiner älteren Tochter. Also sie stellt Fragen, ich gebe kluge Antworten und sie guckte, glaube ich, so wie Sascha Lobo auf Karl Lauterbach gestern, nice try. Also insofern, fürs Erste bin ich da auch nicht. Mal gucken. Aber ich würde mal sagen, sind Sie einverstanden, sind wir machen mal ein Foto nachher wenigstens für Instagram und
sehr
für
gerne,
X, okay?
Sehr gerne. Ich mit meinen 9000 irgendwas, paar zerquetschten Followern, ja, finde ich eine sehr gute Idee, das machen wir.
Okay, also wenn Sie Social Media mäßig Bedarf haben, da finden Sie uns. Instagram, Pien Atalay oder Corbinian Frenzel. Danke, bis hierhin. Wir schauen auf die Themen des Tages, wir schauen auch auf Dinge, die unsere Gäste erfreuen, das dürfen sie uns auch immer sagen. Und ich glaube, Pina Atalay, sie sind mit dieser Freude nicht alleine. Es wird, ich finde ja diesen Begriff so schön, es wird eine Osterruhe geben bei der Bahn, keine Streiks.
Ja, es wird wieder verhandelt. GDL und Bahn setzen sich wieder hin und sprechen mal miteinander. Und da ist einmal die private Pina Atalay, die spricht aus Erfahrung, mit dem Zug rumdüsen ist irgendwie schwierig geworden und permanent Ausfälle, sonstiges. Freunde, die nicht zu einem kommen können. Deswegen, allein deswegen freue ich mich auch gerade über Ostern. Plus eben auch, finde ich, in dieser Gereiztheit, in der wir eh teils schon leben, doch was Schönes, wenn es weniger Gereiztheit gibt. Und ich will überhaupt nicht Bahn oder GDL dann irgendeinen Pranger stellen, die sollen sich einfach einigen.
Ja, ich fand es schön, wie die dpa das formuliert hat. Die GDL und Bahn überraschten dabei auch mit der Nachricht, dass sie überhaupt wieder miteinander fahren.
Genau, so, Wahnsinn.
Also hinter den Kulissen. Und zumal, ich meine, das hat es ja auch allen Reisenden in diesem Lande schwer gemacht, die gesagt haben, ja, dann fliege ich halt.
Es ging gab, auch nicht.
Ja, genau. Auch an der Streikfront oder Tariffront Streikprobleme, auch da gibt es die gute Nachricht. Es wird jetzt eine Schlichtung geben zwischen Verdi und Lufthansa mit Herrn Weise, der mir der Bundesagentur für Arbeit vorstand, und Bodo Ramelow, soll ich das sagen, noch Ministerpräsident von Thüringen? Na ja, der hat ja alle Chancen noch zu gewinnen, auf jeden Fall am 1. September. Also das ist sozusagen der Stand, mal schauen, was dabei rauskommt. Also verhandeln heißt ja noch nicht sich einigen, aber
zumindest reden sie wieder.
Die Grundlage ist gegeben.
Ja.
Das ist, müssen Sie, wollen Sie irgendwo hin demnächst?
Ich weiß es noch nicht so genau. Also ich war ja gerade unterwegs und habe irgendwie so das Gefühl, weil das Wetter schöner wird, ich könnte auch mal im Garten was machen. Wenn ich so in den Garten gucke, sieht es ein bisschen traurig aus. Also da wäre es angebracht, zu Hause zu bleiben. Ich versuch's mal.
Ja, ich meine, und das ist natürlich immer das Schwierige bei all diesen Geschichten, ne? Also wann hat man es selber in der Hand, dass man nicht reisen muss? Und ich finde, das ist halt, wir haben ja häufiger hier über diese Streiksituation geredet und dann so Möglichkeiten wie Homeoffice gelobt oder auch die Variante, dass man einfach auch mal entschleunigt, ne, den Garten macht statt der schönen Reise. Aber Es sind ja einfach auch immer Millionen Pendler, die da betroffen sind.
Total.
In Berufen, wo man eben nicht sagen kann, da mache ich meinen Computer an zu Hause.
Absolut. Also. Und das ist das Schwierige, weil ja auch dann die S-Bahnen betroffen sind. Also das zieht ja wirklich Kreise. Dann gab es ja auch noch in dem öffentlichen Personenverkehr überhaupt Streiks. Also man kam ja teilweise gar nicht mehr von A nach B. Und eben da bin ich auch privilegiert. Ich kriege das dann schon irgendwie hin. Aber sehe es auch so, dass viele einfach müssen und nicht können. Und denen wünsche ich dann auch einfach, dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel Ostern frei haben, dann wenigstens zur Familie irgendwo hinkommen. Und ich habe ja auch eine kleine Tochter und die fragte mich irgendwie, was denn mit dem Osterhasen sei. Wie ich gesagt, du, der ist safe, der kommt überall immer irgendwie hin, keine Sorge. Also wir freuen uns jetzt auf den Osterhasen.
Sehr gut. Ich freue mich, dass Sie hier waren, Pina Atalay, und habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage, weil Sie waren ja, die Premiere war im Humboldt-Forum, ja, als wir von dort gesendet haben, jetzt heute im Studio. Wo ist es schöner?
Beides schön. Hier ist es jetzt intimer. Und Humboldt-Forum fand ich einfach toll, dass da Menschen um einen rum waren und man mit denen reden konnte. Also alles zu empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das, vielen Dank für diese Vorlage, liebe Pina Atalay, denn übermorgen sind wir schon wieder im Berliner Humboldt-Forum.
Ja,
das wussten Sie. Vielleicht wussten Sie es ein bisschen.
Nein.
Ja, okay. Der Gast ist Ijoma Mangold vom Feuilleton der Zeit. Ein Mann, der aber auch immer wieder tolle und kluge und ja diskussionswürdige Bücher schreibt. Gerade so ein Fable hat für Bitcoins. Vielleicht will er auch darüber sprechen, weil Sie können es sehen, wenn Sie wollen. Kommen Sie einfach dazu. Kommen Sie einfach ins Berliner Humboldt-Forum am Donnerstag, kurz vor 12. Alle Informationen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/humboldtforum.